Willkommen bei Geschichten des Todes. Ich bin Caro. Die Triggerwarnung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Dies ist die Geschichte von James Warren Jones. James wird am 13. Mai 1931 in Creed, einer Kleinstadt des US-Bundesstaates Indiana, geboren und stammt aus sehr einfachen Verhältnissen. Durch die finanzielle Not sind sie gezwungen, nach Lynn zu ziehen. Dort wächst er mit seinen Eltern James Firmen und Lynette auf einem kleinen Bauernhof auf. Der kleine James wird von ihnen nur Jim genannt. Sein Vater wurde im Ersten Weltkrieg durch einen Senfgasangriff schwer verwundet und kämpft seitdem mit Problemen an der Lunge. Auf Folge dessen kann er nicht arbeiten, wird zu einem Spieler und gibt das wenige Geld aus, das Lynette ihnen hart durch mehrere kleine Jobs in den Fabriken erarbeitet. So hat keiner der beiden Zeit, um dem kleinen Jim Aufmerksamkeit und Liebe zu schenken. Jim ist schon als kleines Kind auf sich selbst gestellt. Er ist schon sehr jung ein Einzelgänger, oft sich selbst überlassen. Das Gefühl der Gemeinschaft findet er nur sonntags, im Gottesdienst, als eine Nachbarin ihn in diesen mitnimmt. Die Kinder in seinem Alter denken nicht wie er über die Politik oder über so viel Religion nach. Er findet somit keine Freunde. Er beginnt früh viel Bücher zu lesen. So vertreibt sich Jim die Zeit innerhalb der Woche auf dem Bauernhof mit Büchern und den ganzen Tieren, welche er hierher bringt und wild dort herumlaufen lässt. Ab und zu macht er mit den Tieren wissenschaftliche Experimente oder tötet sie einfach. Nachdem er jahrelang mit verdreckter Kleidung sich andauernd nur mit einem Rudel Hunde umgibt, merkt er, dass ihm etwas fehlt. Ein Hund ist nicht durch einen Menschen ersetzbar und Jim beginnt, nach menschlicher Anerkennung zu suchen. Der Vater James ist außerdem Anhänger eines Clans, welche starke Befürworter der eigenen Rasse sind und zwingt Jim, sich nur noch mit den weißen Kindern zu umgeben. Doch für den jungen Jim sind alle Menschen gleich und so enden die Gespräche mit seinem Vater des Öfteren in lauten Streitigkeiten. Auch die Mutter Lynette kommt nicht mehr mit dem Vater James klar. So lassen sich die Eltern Anfang der 40er Jahre scheiden und Lynette zieht mit dem 11-jährigen Jim nach Richmond, ebenfalls in Indiana. Den Kontakt zu seinem Vater pflegt er nicht mehr oft. Jim grenzt sich ab. Mit dem Bestreben nach menschlicher Anerkennung beginnt Jim auf sein Äußeres zu achten. Er läuft nur noch in Sonntagskleidung rum. Er will von den Leuten gesehen werden und ist süchtig nach dieser Aufmerksamkeit. In der Schule sucht sich Jim mehrere Freundeskreise, in welchen er schnell zum Anführer wird. Denn Jim wirkt total toll. Jeder Meinung stimmt er zu und ist total begeistert von seinem Gegenüber. So gewinnt Jim Freunde und versucht in sehr kurzer Zeit, ihr Vertrauen zu testen. Er stellt ihnen Proben, wie weit sie für ihn gehen würden. Er fordert sie auf, Tiere zu töten. Jim sucht nach Anerkennung und nach Regeln. So geht er in verschiedene Kirchen, um dort die Ziele des Lebens und seine Regeln zu finden. Jim pickt sich aus den Predigten das heraus, was ihm gefällt, und predigt fortan seinen Freunden auf den Straßen. Er versucht, sie von seinen Ansichten des Glaubens zu überzeugen. Gleichzeitig fängt er an, eine Priesterrobe zu tragen. Im Ort gibt es 6 verschiedene Kirchen. Jim besucht sie alle und wechselt mehrfach die Konfessionen. Die Kirchen in dieser Zeit sind streng unterteilt in Schwarz und Weiß. Doch er beginnt in diesen Jahren, sich noch mehr gegen die Rassendiskriminierung einzusetzen und will eine für diese Zeit übliche Kirche nicht akzeptieren. So findet er Gefallen an einer kleinen Kirche, in der jeder willkommen ist und reinkommen darf. Hier wird gesungen, getanzt und gefeiert. Nach der Schule im Jahr 1948 arbeitet Jim als beliebter Krankenpfleger im Krankenhaus und lernt dort die Krankenschwester Marceline Baldwin kennen. Die 5 Jahre ältere Marceline verliebt sich schnell in den 18-jährigen Jim und er sich auch in sie. Die beiden heiraten noch im selben Jahr am 12. Juni 1949 und ziehen danach gemeinsam nach Bloomington, Indiana. Dort besucht er die Indiana University Bloomington, ließ sich von manchen Vorlesungen inspirieren, wie einer Rede über die Missstände und Nöte der afroamerikanischen Bevölkerung von Eleanor Roosevelt, der Ehefrau von dem Präsident Theodore Roosevelt. Jim verbringt sehr viel Zeit in der Schulbibliothek und wird zum entschlossenen Sozialisten. Er liest die Schriften von Marx, Lenin, Gandhi und auch Hitler, von dessen Methodik er fasziniert ist. Doch nur ein Jahr später, im Jahr 1950, gibt Jim die Uni wieder auf, arbeitet aber weiter im Krankenhaus. 2 Jahre später wird das Paar mit der Adoption der Tochter Agnes zu einer kleinen Familie. Das junge Mädchen wurde in der Kirche von einer armen Mutter zurückgelassen. Etwa zu der gleichen Zeit beginnt Jim, sich bei kommunistischen Veranstaltungen zu zeigen und versteht die Verpönung nicht, diese politische Sicht in den USA offen auszuleben. Im Jahr 1953 zieht Jim mit Marceline nach Indianapolis. Dort tritt er im Alter von 21 Jahren der methodischen Kirche bei und wird ohne spezielle Weihe Jugendpfarrer. Der Grundgedanke der Kirche ist es, dass Gottes Gnaden allen gilt, so wie auch Jim sich das wünscht. Aber in seiner Zeit in der Kirche entwickelt Jim die Vision einer eigenen Kirche und seine Ziele werden immer größer. Seine Frau Marceline empfindet seine Vision für zu groß und es kommt wiederholt zu Streitigkeiten in der Ehe. Er stichelt immer wieder gegen sie aufgrund ihrer wohlhabenden Herkunft. Er wird ausfallend und herablassend, sie würde die Welt als zu gut erachten. Sie aber meint, Jim würde vom Glauben abdriften, einen Größenwahn entwickeln und sich viel zu sehr hineinsteigern. Doch Marceline entscheidet sich dazu, ihrem Mann beizustehen und ihn nicht zu verlassen. Doch ganz falsch liegt Frau Marceline mit ihren ständigen Befürchtungen nicht, denn sein Handeln wird absurd. Er beginnt, importierte Affen aus Indien zu verkaufen und baut sich ein Geschäft damit auf. Hinzu kommt, dass er einen Affen als Hauptgewinn verspricht, für jenen, der die meisten Anhänger für seine Gemeinschaft sammelt. Immer mehr Menschen schließen sich Jim an. Doch die methodische Kirche, in welcher er predigt, akzeptiert den Anteil der schwarzen Bevölkerung nicht. Und Marceline stoßt auf die Pfingstbewegung. Nachdem er in der Pfingstbewegung in der Kirche das erste Mal von einem Pfarrer auf die Bühne geholt worden ist und gewaltigen Jubel und Applaus von der ganzen Gemeinschaft erhält, ist sein Ziel nach wie vor dasselbe. Sein Traum ist es, eine eigene integrierte Kirche zu gründen. Und dafür sammelt er jetzt Spenden. Spenden von den eh schon ärmlichen Menschen, welche sich ihm anschließen. Aus Hoffnung auf eine stabilere, bessere Welt. Mit ein wenig Geld mietet er sich im Jahr 1954 ein Gebäude in Indianapolis und gründet seine erste eigene Kirche mit dem Namen Community Unity Church. Alle sind sich einig, er kann gut predigen, gut reden und alle in seinen Bann ziehen. Er gibt allen das Gefühl, eine Gemeinschaft zu sein. Wie sein großes Vorbild Father Divine, ein schwarzer religiöser Führer, tritt Jim in Zukunft als Prophet und Heiler auf, wobei er verkündet, er sei gesegnet mit göttlichen Kräften. Er ist ein charismatischer Redner, der während seiner Predigten auch Wunderheilungen praktiziert, bei denen er zum Beispiel eine angeblich gehbehinderte Frau wieder laufen lassen kann. Jeden Sonntag schleppen sich Kranke und Gebrechliche in seine Kirche in der Hoffnung auf Erlösung. Jubel erfüllt den Saal, wenn Jim durch eine einfache Berührung seiner Hand scheinbar Wunden heilt oder Krebskranke von ihrem Leiden kuriert. Doch Jim ist kein Heiler, er ist ein Betrüger. Er bezahlt seiner Sekretärin Patty gutes Geld dafür, eine kranke Frau zu spielen. Oder er verwendet Tierorgane wie zum Beispiel eine Hühnerleber, um eine Heilung vorzuspielen. Er behauptet, nachdem die inszenierten Kranken husten und er nun Hühnerleber in der Hand hält, dass er die Krebszellen aus dem Körper des Anhängers entfernt habe. Für sein überzeugendes Heilen spenden die Menschen immer wieder Geld. Die Menschen werden von seiner Vorstellung einer idealen Welt angezogen, in der alle Menschen gleich seien. Schon 2 Jahre später, 1956, hat Jim genug Geld zusammen, um eine ehemalige Synagoge zu mieten. Seine Kirche trägt den Namen People's Temple Full Gospel Church. Das Viertel war bekannt dafür, dass viele nicht-weiße Bürger darin leben. Er findet viele Anhänger. Jim tritt bei Conventions auf und hält Predigten vor einem Publikum von 10.000 Menschen. Er zitiert in seinen Predigten verschiedene Philosophen und versucht es auf den Glauben zu übertragen. Im Jahr 1957 adoptiert das Paar 2 koreanische Waisen und nennt sie Stephanie und Lou. Doch für Jim geht es nicht um die Liebe und die Familie, es geht ihm nur noch um sich selbst. Er behauptet, er würde nicht zu Gott beten, sondern mit ihm reden und erhält auch eine Antwort von Gott. Er entwickelt ein starkes Gefühl nach Kontrolle. Die Menschen sollen alle seiner Meinung sein und ihn als einen Gott betrachten. Gespräche fernab von seinem Glauben sind verpönt. Wenn man beginnt, mit ihm zu diskutieren und sich gegen ihn zu stellen, da kommt es vor, dass Jim eine Panikattacke vorspielt, sodass sein Gegenüber einnickt und ihm Recht gibt. Das Vertrauen seiner wachsenden Mitglieder, auch Jünger genannt, testet er immer wieder, so wie schon seine Freunde in der Jugend. Jedenfalls gründet er einen Befragungsausschluss. Hier dringt er stundenlang in seine Jünger. Hegen sie feindliche Gedanken gegen ihn? Planen sie eine Verschwörung? Einmal, so erzählt man sich, soll Jim die Bibel wütend auf den Boden geworfen haben, mit den Worten: Zu viele Leute blicken auf das hier statt auf mich. Im Juni im Jahr 1959 kommt sein einziges leibliches Kind Stefan zur Welt. Leider kommt die Tochter Stephanie in einem tragischen Autounfall ums Leben. Kurz darauf adoptieren sie ein weiteres Mädchen und taufen sie auf Suzanne um. Im selben Jahr schließt sich Jims Kirche der Christian Church an und wird daraufhin zu People's Temple Christ Church Full Gospel umbenannt. Er will damit neue Anhänger gewinnen und seinen Ruf verbessern. Ob Jim das aus Liebe zum guten Ruf oder aus Liebe zu den Menschen macht, ist fraglich. Aber er setzt sich für Gleichberechtigung ein und kämpft dafür, dass in Restaurants Schwarze und Weiße zusammensitzen können. Er selbst protestiert immer wieder vor den Restaurants. Jim erbaut ebenfalls eigene Suppenküchen und Kinderheime. Darüber hinaus gründet er ein Altersheim bei sich zu Hause und übernimmt später das Management mehrerer Altersheime der Stadt. Mit dem erwirtschafteten Geld wurde dann ein Café betrieben, in das jeder kommen und gratis essen kann und falls nötig Kleidung bekommt. Zusätzlich leistet er sich 15 Minuten Übertragungszeit auf dem lokalen Radiosender, um für Veranstaltungen des People Temple zu werben. Von dem christlichen Glaube jedoch driftet er permanent ab. Er beginnt Texte aus der Bibel zu kritisieren und versucht in seinen Ansprachen kommunistische Werte auf Jesus Christus zu übertragen. Jim behauptet, er ist ein Prophet. Er will immer mehr Anhänger. Im Jahr 1960 reist Jim dafür nach Kuba. Ziemlich erfolglos hingegen kommt er zurück. Kurze Zeit darauf, im Jahr 1961, adoptieren sie als erste weiße Familie in Indiana ein schwarzes Kind, James Warren Jones Jr. Er nennt seine Familie eine Regenbogenfamilie. Noch immer reist Jim mit seinen Anhängern umher. 1963 kamen sie über Georgetown auch quer durch Brasilien. Im November desselben Jahres, kurz nach dem Attentat auf John F. Kennedy, kehrt er in die USA nach Indianapolis zurück. Das Jahr darauf, 1964, wird er dort offiziell als Pfarrer geweiht und wird vom Bürgermeister von Indianapolis zum Leiter der dortigen Menschenrechtskommission berufen. Jim beginnt zu dieser Zeit nur noch mit seiner Sonnenbrille im Gesicht herumzulaufen. Als man ihn fragt, weshalb er sie trägt, meint er, dass der Heilige Geist ihm durch die Augen strahlt und er somit sein Volk blenden könnte. Möglicherweise kann die Sonnenbrille aber auch eine Tarnung für seinen fortan andauernden Schmerzmittelkonsum sein. Diese bringen Jim immer mehr in einen paranoiden Zustand und er ist von einem zweiten Holocaust überzeugt. Inzwischen ist es 1965, die Zeit des Wettrüstens der Supermächte. 3 Jahre erst liegt die Kuba-Krise zurück. Jim erinnert seine Anhänger an eine seiner Prophezeiungen. Ein nuklearer Holocaust werde dereinst den mittleren Westen der USA zerstören. Doch er könne sie ja retten. Wenn sie mit ihm mitgehen, werden sie überleben. Gut 140 seiner treuesten Jünger folgen ihm und seiner Familie, einschließlich seiner Mutter Linetta, nun nach Kalifornien, ins Redwood Valley, etwa 200 Kilometer nördlich von San Francisco, einem der wenigen Orte, die angeblich vor der atomaren Auslöschung sicher sind. Die Anhänger lassen ihre Familien und all ihr Habgut zurück. Sie sollen all ihre Habseligkeiten der Kirche geben und würden dafür Leistungen der Kirche erhalten. Kleine Häuschen werden für sie erbaut. Jim nimmt einen Lehrposten an der dortigen Schule an und arbeitet zusätzlich in der Erwachsenenbildung. In Redwood Valley, inmitten von Weinbergen und Wiesen, will Jim eine neue Gemeinschaft gründen, frei und offen für Menschen jeder Hautfarbe. Das zieht viele Mitglieder an. Auch die Schüler in seiner Schule treten dem Tempel bei. Doch die Gemeinschaft von Jim pflegt keine intensiven Beziehungen. Obwohl stets in Gemeinschaft von Mitgläubigen, sind die Mitglieder des Tempels doch voneinander isoliert. Es gibt keine vertraulichen Gespräche, keine Freundschaften. Jim kontrolliert sämtliche Beziehungen, somit löst und arrangiert er Ehen. Zugleich zwingt er seine Jünger enthaltsam zu leben, es sei denn, er erlaubt eine Ausnahme. Alle Männer seien sowieso homosexuell. Sex sei egoistisch und schädlich, außer für ihn. Da er behauptet, seine Frau würde ihn sexuell nicht mehr befriedigen, ist es ihm erlaubt, mehrere Frauen auszuführen. Und so fängt Jim an, noch junge Freundinnen neben seiner Frau zu haben. Viele der Anhängerinnen schauen zu ihm hoch und wollen Sex mit dem Führer haben. Für andere sähe es eher ein Gefühl der Gezwungenheit. Im Allgemeinen stellt Jim viele Regeln auf. Viel Schlaf wird verachtet. Alkohol, Nikotin und Drogen sind strengstens verboten. Die Anhänger besuchen den Sozialismusunterricht. Einige absolvieren ein paramilitärisches Training, um als auserwählte Elite für die Zeit nach dem Atomkrieg gerüstet zu sein. Ganz wichtig ist, dass seine Anhänger immer zu stundenlangen Läuterungstreffen zusammenkommen. Dort stellt er jeden zur Rede, der eine der Regeln verletzt hat, demütigt ihn und befiehlt körperliche Züchtigungen, etwa Schläge und Bespuckungen. Sie sollen sich schuldig fühlen, es ist verboten, sich zu rechtfertigen. Manche Methoden kopiert er von anderen Sekten. So orientiert er sich an der aus Korea stammenden Moon-Sekte und an Scientology. Aussteiger verdammt er als Verräter, droht ihnen mit Vergeltung und sogar mit dem Tod. Schon in Kalifornien veranstaltete Jones sogenannte White Nights, bei denen er den Menschen erzählte, dass die Getränke vergiftet seien, was jedoch nicht der Fall war. So will er erneut die Loyalität seiner Anhänger prüfen. Doch es ist nicht nur ein Test der Loyalität. Jim ist fasziniert von dem Gedanke des Massensuizids. Mehrere Male erwähnt er spezifisch den Massensuizid der ungefähr 1000 Juden von Masada, die sich der Legende nach in ihrer Burg in Israel lieber selbst töteten, als den Römern in die Hände zu fallen, welche die Burg belagerten und einnahmen. Sie stellten für Jim den Inbegriff von Mut und Opfer dar, um Unterwerfung zu vermeiden. Mit den Weißen Nächten erprobt er einen solchen Massensuizid. Die erste Weiße Nacht, welche er mit seinen Anhängern durchführte, war ein Abend, an dem er, nicht wie üblich, allen erlaubte, Alkohol zu trinken. Gut zugeschwipst, erzählte er ihnen dann, die Getränke seien vergiftet, doch sie waren es nie. In seiner Gemeinschaft ist jeder aufgefordert, die anderen Jünger zu beobachten und in regelmäßigen Berichten verräterische Gedanken aufzuschreiben. Sie sollen Anzeichen von Schwäche melden. So gibt es bald keine Zeit, keinen Raum mehr für eigene Reflexionen, noch ferner ein selbstständiges Urteil. Zugleich beginnt er damit, in seinen Predigten Vorhersagen einzubauen, wobei er behauptet, Gedanken und die Zukunft lesen zu können. Treuen willigen Anhängern sagt er die schönste Zukunft voraus. Jim plant, seinen Hauptsitz nach San Francisco zu verlegen, jedoch mangelt es ihm dabei an juristischem Know-how. Im März 1970 lernt er zu seiner Gunst den ambitionierten Anwalt Tim Stone kennen und überzeugt diesen, dem Tempel beizutreten. Seinen Anhängern predigt er nicht, materialistisch zu leben, und sie besitzen das Minimum. Tim Stone hingegen gewährt er einen besseren Lebensstandard. Stone und seine Frau Grace müssen sich auch an keine Regeln halten. Jim beginnt eine Schule in San Francisco zu mieten, um dort diverse Programme durchzuführen. Mittlerweile hat Jim auch die komplette Kontrolle über das Budget des Tempels übernommen. So kann er das Geld verwalten, wie es ihm gefällt, und Ausgaben des People Temple können nie ohne seine Einwilligung getätigt werden. Da er offiziell zu den Disciples of Christ gehört und eine Non-Profit-Organisation ist, muss er keinerlei Steuern bezahlen. Fortan beginnt Jim auch nicht nur Schmerzmittel zu sich zu nehmen, sondern auch Amphetamine, um sich für langwierige Gottesdienste aufzupuschen. Und anschließend nimmt er Beruhigungsmittel, um wieder schlafen zu können. Die Medikamente verschlimmern sein Paranoia massiv. Er lässt vor jedem wichtigen Treffen Räume nach Wanzen absuchen. Und Mitglieder werden als Wachen außerhalb des Tempelgebäudes aufgestellt. Außerdem plant er ein vorgespieltes Attentat auf ihn. Die Anhänger sind im Tempel und hören laute Schüsse. Danach stürmt Jim mit blutverschmiertem Hemd durch die Türen. Er hätte sich selbst von dem Toten auferstehen lassen. Somit erhöhte er die Sicherheitsmaßnahmen noch mehr. Die Wachen bekommen scharfe Schusswaffen. Nicht einmal 2 Jahre später, 1972, verlegt Jim den Hauptsitz seiner Sekte nach San Francisco. Die Stadt an der Westküste ist aufgeschlossen für alternative Lebensformen und spirituelle Bewegungen. Die Gemeinde wächst. Die Spenden bringen dem Tempel fast $30.000 die Woche ein. Jedes zweite Wochenende steigen hunderte Jünger, etwa 400, in die gekauften 11 Greyhound-Busse des People-Tempels und machen sich auf den Weg nach San Francisco, Los Angeles oder in eine andere Stadt, um neue Anhänger zu rekrutieren. Manche fahren sogar bis nach New York. Sie verteilen Broschüren und laden Neugierige zu den Gottesdiensten ein. Auf den Straßen verkaufen sie Fotos von Jim und Fotos, welche von ihm gesegnet wurden. Nach eigenen Angaben zählt der People's Temple bald 7.500 Mitglieder. Man spricht jedoch aber von ca. 3.000 Mitgliedern zu dieser Zeit. Den Mitgliedern predigt er den Sozialismus. Als im selben Jahr 1992 Anwalt Stones Frau Grace ein Kind bekommt, erzwingt Jim eine Erklärung von Tim Stone, dass Jim der leibliche Vater sei. Auch das macht er, um die Treue zu testen. Grace verließ den Tempel und hinterlässt Jim ihren Sohn. Jim gründet eine Planungskommission, als Rat der Tempelführung gedacht, und bestand schnell aus der Hälfte der Mitglieder. Dann unterteilt er die Gruppe und macht einen Konkurrenzkampf daraus. Mittlerweile hatte der Tempel eine eigene Zeitung, The People's Forum. Und der Tempel besitzt sogar einen Haustierschimpansen namens Mr. Max. Mr. Max wurde aus einer Zoohandlung gekauft. Jim hingegen behauptet, er habe ihn aus wissenschaftlichen Experimenten gerettet. Mr. Max wird zu einer Art Maskottchen für den Tempel unter der Obhut von Joyce Touchett, deren Familie ergebene Mitglieder des Tempels sind. Viele waren ihm ergeben. Bob Houston, ein langjähriger Anhänger, welcher verheiratet war und 3 Kinder hatte, erzählte Jim, er solle doch lieber die Frau Shawn heiraten. Und das macht Bob. Das dient der Destabilisierung. Jim nimmt ihnen das Sicherheitsgefühl. Im Jahr 1973 wird eine Frau namens Carolyn schwanger von Jim. Er ist sexuell sehr aktiv. Im Dezember 1973 wird er von einer Polizistin in einem Kino in Los Angeles mit heruntergezogener Hose erwischt. Doch auf der Wache redet er sich mit einer Harnwegsentzündung heraus. Trotz der Verhaftung wegen unzüglichen Verhaltens in einem Kino findet Jim erfolgreich Anschluss in der Politik. Er unterstützt in San Francisco erfolgreich den Wahlkampf des demokratischen Bürgermeisterkandidaten George Moscone. Doch ab da bekommt Jones Gegenwind. Denn 8 seiner treuen Anhänger, welche schon seit der Jugend dabei sind, verlassen den Tempel unter Druckmittel in Form einer Waffe. Sie werden die 8 Revolutionäre genannt, darunter Jim Cobb, einen Anführer des Tempels. Er wurde oft Zeuge Jims körperlicher und psychischer Gewalt gegenüber seiner Gläubigern. Für die Unterstützung der Wahl für Moscone wird Jim im Jahr 1976 in die Städtische Kommission für Wohnungsbau berufen. Im Jahr darauf lädt ihn die zukünftige Präsidentin-Gattin Rosalynn Carter zur Amtseinführung ihres Mannes nach Washington ein. Bob Houston kommt in diesem Jahr ums Leben, ein angeblicher Selbstmord. Stimmen werden laut, dass Jim ihn umgebracht hat. Jim befindet sich im Höhepunkt seines Ansehens. Er wird von seinen Anhängern Vater genannt. Doch je bekannter er wird, desto mehr Menschen hinterfragen Jim und Berichte über ihn werden öffentlich. Fortan nimmt er die Medien als Teil einer Verschwörung wahr. Seine Gedanken werden immer schriller. Die Regierung würde Konzentrationslager für Bürgerrechtler, Schwarze und den People's Temple planen. Als das FBI die Büros der Scientologen durchsucht, rechnet auch Jim mit einer Razzia. Nun will er flüchten. Schon vor 2 Jahren hat Jim begonnen, die Flucht zu planen. Im Jahr 1974 kaufte er irgendwo im Dschungel 16 Quadratkilometer großes Stück Land in dem südamerikanischen Guyana. Schon am 8. Oktober 1973 stand es fest. Guyana in Südamerika. Wegen der sozialistischen Regierung und der Nationalsprache Englisch ist Guyana optimal und wegen der Isolation perfekt. Man muss entweder mit einem Flugzeug zum nahegelegenen Flugfeld fliegen oder man reist per Schiff 24 Stunden lang den Fluss entlang in den gleichen Ort, Port Kaituma. Von dort muss man dann ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Stunde mit dem Auto fahren. Fast 50 Pioniere sind noch im selben Jahr 1974 zu den Vorposten in der tropischen Wildnis gereist, haben den Urwald gerodet, Felder angelegt und die ersten Gebäude errichtet. Sie haben Obst aus den Dörfern gekauft, um Werbevideos für Jonestown für die Anhänger in Kalifornien zu drehen. Am 1. August 1977 erscheint im New West Magazine in San Francisco ein Enthüllungsbericht über den People's Temple, gestützt auf die Aussagen von 10 Aussteigern. In dem Bericht steht, Jim sei ein Betrüger und Charlatan. Er manipuliere die Menschen in seiner Gemeinde. Sie würden unter Druck gesetzt, finanziell ausgebeutet und auch psychisch misshandelt werden. Jim bereitet sich derweil auf seine Abreise vor und fliegt mit seinen Anhängern nach Guyana in sein selbst erbautes Jonestown. Geplant war es, mit den ersten 100 Anhängern zu fliehen, aber es schließen sich mehr als 500 Menschen an. Doch dem Massenansturm vom Sommer 1977 ist die Siedlung nicht gewachsen. Die Häuser, die ursprünglich für je ungefähr 6 Bewohner ausgelegt waren, sind nun schnell auf das Doppelte und teils Dreifache überfüllt. Wenn man Jonestown reinläuft, sieht man als erstes die Kantine. Daneben waren Duschen aufgebaut. Ein Pfad führte von dort zum Herzen des Projekts, dem Pavillon. Dahinter befinden sich 5 Schlafsäle, nach Geschlechtern getrennt. Darüber hinaus eine Ansammlung von Dorfbehausungen für die Familien. Zusätzlich gibt es eine Kinderkrippe, eine Schule und ein Funkhaus. Die Kronjuwelen der Anlage sind das Osthaus für die Besucher und das Westhaus, in dem Jim und seine Familie lebt. Doch das vermeintliche Paradies wird schnell zur Hölle. Auf dem angeblich so fruchtbaren Boden will einfach nichts Nährbares gedeihen. Und so leiden die Menschen an Hunger. Die Essensportionen sind karg, gewöhnlich etwas Reis. Und sie werden teils zum Betteln in die Zivilisation geschickt. Toilettenpapier ist eine Seltenheit, Man hat pro Tag 2 Minuten verfügbar, um sich zu duschen. Heißes Wasser fehlt. Vieles ist improvisiert. Eigentum von Mitgliedern wurde bei Ankunft konfisziert und bis auf das Allernötigste verkauft oder verwendet, um Bedarf von anderen zu decken. Jeden Tag müssen seine Anhänger trotz hoher Temperaturen auf den unfruchtbaren Feldern arbeiten. Und abends gibt es verpflichtende Lektionen in Sachen Glaube. Selten gibt es eine andere Form der Unterhaltung. Jeder Brief wird geöffnet und zensiert oder vernichtet. Verschickte Briefe müssen Jonestown als das Paradies auf Erden preisen und dürfen keinerlei kritische Informationen enthalten. Marceline versucht, die Kinder zu unterrichten und den Erwachsenen wird Russisch beigebracht, da Jim mit dem Gedanke spielt, nach Russland auszuwandern. Nach Kalifornien würde er nie wieder zurück. Zu viele Menschen würden sich auf ihn stürzen. Auch seine Anhänger dürfen nicht mehr zurück und auch eine Ausreise für einen Familienbesuch wird nicht gestattet. Seine Ideen und Durchhalteparolen gibt Jim durch überall auf dem Gelände installierte Lautsprecher weiter. Während seiner täglichen Ansprachen darf niemand reden. Wenn er selbst keine Zeit hat, lässt er fast den ganzen Tag Tonbänder über die Lautsprecher laufen. Sollte sich jemand über die Zustände in Jonestown beschweren, so fordert er die Anhänger explizit auf, diese ihm davon mitzuteilen und sie zu verraten. Kinder, die aus der Küche Essen stehlen oder Heimweh zeigen, hängen seine Wächter bei Nacht kopfüber in einen Brunnen, tauchen ihr Gesicht mehrmals in Wasser. Regelbrecher müssen separat essen und schlafen, sich überall im Laufschritt bewegen und niemand darf mit ihnen sprechen oder sie auch nur ansehen. Der Einzige, der bestimmt, wann die Bestrafung abgebrochen wird, ist Jim. Die Unbelehrbaren kommen auf die Krankenstation, wo man sie mit Medikamenten ruhig stellt. Und später werden sie fürchterlicherweise in eine tiefe, dunkle Grube gesteckt. Eine ihm treu ergebene Truppe schwer bewaffneter Söldner, bald als die Rote Brigade gefürchtet, sorgt darüber hinaus für Einschüchterung. Die Weißen Nächte gibt es jede Woche, doch immerhin bekommen die Anhänger am nächsten Tag frei. Währenddessen wird in Kalifornien wegen des Enthüllungsberichts von August eine Gruppe ins Leben gerufen mit dem Namen Concerned Relatives. Teil dieser Gruppe sind Ex-Mitglieder und besorgte Verwandte von Jonestown-Bewohnern. Sie wenden sich hilfesuchend an Politiker, denn auch die wenigen Briefe, die sie aus Guyana erhalten, geben Anlass zur Sorge. Sie erreichen alarmierende Gerüchte aus Jonestown über schlechte Behandlung, Züchtigungen, Strafarbeit und über die Weißen Nächte. Tim Stone will seinen Sohn, welcher von Grace hinterlassen wurde und nun in Jonestown lebt, sehen und fliegt nach Guyana. Dort wird er von Jim aufgenommen, aber aus Angst, er könnte den Sohn John gegen ihn aufbringen, verbietet Jim ihm die Teilnahme an Versammlungen und hält ihn unter andauernder Bewachung. Separat stellt Grace Stone am 18. August 1977 vor Gericht einen Sorgerechtsantrag für den Sohn John. Jim wird vom Richter am 9. September vorgeladen. Der Prozess wurde extra nach Georgetown verlegt, aber Jim erscheint nicht, wodurch Grace Stone das Sorgerecht übertragen wurde und er nun aufgefordert wird, den Sohn seiner Mutter vor Gericht zu übergeben. Abermals wird er dazu aufgefordert. Durch sein Fehlen vor Gericht wird am 10. September ein Haftbefehl gegen Jim aufgestellt und Inspektoren beginnen, Jonestown zu besuchen. Jim begrüßt diese Besuche immer, da er in ihnen die perfekte Möglichkeit sieht, die Siedlung in ihrem besten Licht dastehen zu lassen. Regelmäßig kommen guyanische Inspektoren, aber auch die amerikanischen. Dennoch kehren alle diese Inspektoren mit einem positiven Eindruck zurück und teilen diesen auch der amerikanischen Regierung mit. Nach einiger Zeit werden die Beschwerden nur mehr als Routine weitergeleitet. Eine Klage von über 56 Millionen Dollar bleibt Jim. Körperlich geht es ihm nicht gut. Er leidet unter starkem Gewichtsverlust, temporäre Blindheit, Schlafproblemen sowie an leichten Schlaganfällen. In Mitte Dezember 1977 reist die 18-jährige Deborah Layton aus San Francisco nach Guyana zu ihrem Bruder Larry. Sie hofft, in eine ideale Kommune zu kommen, eine Art Paradies inmitten tropischer Vegetation, so wie es ihr und den anderen von Jim versprochen wurde. Schnell realisiert sie, das ist ihr Albtraum, doch es gibt kein Entkommen. Zu abgelegen ist die Siedlung. Nirgendwo ein Telefon, ringsum nur dichter Dschungel. Anfang des Jahres 1978 wird ein Haus in der Gesundheit zu einem erweiterten Gesundheitszentrum gemacht und dort wurden nun mengenweise Drogen gelagert. Jeder, der ihn anzweifelt, kommt nun auf diese erweiterte Station und wird unter Drogen gesetzt. Es dauert Monate, bis sich Deborah schließlich eine Gelegenheit zur Flucht bietet. Im Mai 1978 soll sie in der 240 Kilometer entfernten Hauptstadt Georgetown einen Auftrag für Jim erledigen. In der US-Botschaft vertraut sie sich ohne zu zögern dem Konsul an. Zwei Tage später besteigt Deborah ein Flugzeug nach New York. Sie wendet sich mit einer Erklärung an die Öffentlichkeit und berichtet von den Züchtungen und den bewaffneten Wärtern sowie den Weißen Nächten. Der Bericht alarmiert den kalifornischen Kongressabgeordneten Leo Ryan, da ein Mitglied seiner Familie ebenfalls einer Sekte verfallen ist. Seit einiger Zeit steht der Politiker der Demokratischen Partei in Kontakt mit Angehörigen, deren Ehepartner, Geschwister oder Kinder sich dem People's Temple angeschlossen und jeden Kontakt abgebrochen haben. Einige Aussteiger beschreiben den Tempel als pseudoreligiösen Kult, in dem Gehirnwäsche praktiziert werde. Nach Deborah Leightons Bericht ist Leo Ryan entschlossen, den Vorwürfen auf den Grund zu gehen. Am 1. November kündigt er via eines Telegramm seinen Besuch in Jonestown an. Und schon zwei Wochen später, am 14. November 1978, macht sich Ryan auf den Weg nach Guyana. Begleitet von einem Tross aus Fernsehreportern von NBC, Zeitungsjournalisten, Aussteigern und Angehörigen von Sektenmitgliedern, sowie die Familie von Bob Houston. Tim Stone reiste mit ihnen, blieb jedoch in Georgetown in Sicherheit. Schließlich gewährt Sektenführer Jim den Besuchern am 17. November Zutritt zu seinem Reich. Die Männer erwartet ein fast perfektes Theater. Wochenlang hat Jim zuvor seine Anhänger einüben lassen, was sie zu sagen haben, hat sogar Tänze einstudieren lassen, um den Anschein einer perfekten, heilen Welt zu wahren. Am nächsten Morgen lässt Jim den Politiker und die Journalisten durch die Siedlung führen, stets von Aufpassern begleitet. Mit bedrückten Mienen, so erscheint es den Besuchern, versichern die Bewohner von Jonestown, dass sie in einem Paradies leben. Doch nach einem zugesteckten Zettel geben sich immer mehr Ausstiegswillige im Laufe des Tages zu erkennen. Schließlich sind es etwa 20 Menschen, die hervortreten und den Wunsch äußern, Jonestown im Schutz des Kongressabgeordneten verlassen zu wollen. Jim muss es geschehen lassen, doch er hält dies für den Verrat des Jahrhunderts. Die Ereignisse entgleiten seiner Kontrolle. So fordert er die Gruppe auf, Jonestown umgehend zu verlassen. Ein LKW steht bereit, um sie zum Flughafen zu bringen. Kurz vor der Abfahrt entsteht im Pavillon ein Tumult, wobei Leo Ryan mit einem Messer von einem Sektenmitglied Don attackiert wird. Doch der Politiker flüchtet schnell und erreicht unverletzt den Transporter. Auch Larry, Deborahs Bruder, steigt im letzten Moment ein. Keiner weiß, dass Jim ihm einen besonderen Auftrag erteilt hat. Larry soll nach dem Start des Flugzeugs den Piloten erschießen, um die Maschine mit allen Eindringlingen und Verrätern über dem Dschungel zum Absturz zu bringen. Sie fahren Richtung Flugfeld. Inzwischen ist es 16.20 Uhr. Zwei kleine Maschinen warten auf der Start- und Landebahn. Als Leo Ryan gerade in das Flugzeug einsteigen will, nähert sich vom anderen Ende der Piste ein roter Traktor mit Männern des People Temple. Jim hat Larry Leighton offenbar nicht vertraut. Für ihn ist jener feindliche Vorstoß in das Innenleben des People Temple, den er immer wieder prophezeit hat, eine angebliche Verschwörung von Politikern, Abtrünnigen und Journalisten, die sich anschicken, Jonestown zu okkupieren und zu vernichten. 3-4 bewaffnete Anhänger springen von dem roten Traktor herunter und eröffnen mit Gewehren das Feuer. Leo Ryan wird direkt im Gesicht getroffen und ist sofort tot. Auch Larry Leighton hat Schüsse abgefeuert und zwei Aussteiger der Sekte verwundet. Drei Journalisten und die Aussteigerin Patricia sterben. 9 weitere Menschen sinken verletzt auf das Rollfeld. Sie stellen sich tot, dann entfernen sich die Angreifer von dem Traktor. Guyanische Soldaten eilen herbei, verhaften Larry und versorgen die Verletzten. Für Jim gibt es nun kein Zurück mehr. Er gibt den Auftrag, Tim Stone zu ermorden. Gegen 18 Uhr ertönen in Jonestown die Sirenen, als er seine Jünger zur letzten weißen Nacht ruft. Das Heulen der Sirenen schreckt die Mitglieder zusammen. Wächter schlagen an die Tür ihrer Holzhütte und drängen zur Eile. Aus dem Urwald sind Schüsse zu hören. Über Lautsprecher ertönt eine vertraute Stimme. Weiße Nacht, ruft Jim. Weiße Nacht. Dies ist das Signal für die inzwischen fast 1000 Jünger im Lager, sich auf dem festgestampften Lehmboden um den offenen Pavillon und einigen Holzbänken zusammenzukauern. Über 6 Stunden dauert eine solche Todeszeremonie. Doch heute wird es die letzte sein. Scheinwerfer erleuchten den Pavillon, der nicht viel mehr ist als ein großes Blechdach gestützt von Holzpfosten. An einem dieser Balken ist ein Schild angeschlagen. Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Wir werden belagert, ruft Jim in das Mikrofon. Die Regierung der Vereinigten Staaten will nicht, dass wir überleben. Sie droht damit, uns zu umzingeln, zu attackieren, zu foltern und ins Gefängnis zu stecken. Wegen ihrer Untreue und kapitalistischen Selbstsucht seid ihr, meine guten Anhänger, zum Tode verurteilt worden. Sterben müssen wir wegen ihnen und dem, was sie über uns gesagt haben. Die erste, die nachdem sie ihren drei Kindern das Leben nimmt, stirbt, ist Sharon Jones, die Frau von Jim's Sohn Stefan. Dann holt Jim auf der Bühne zu einer langen Rede über Abtrünnige aus, die die Bewegung verraten hätten. Alles sei verloren. Während er spricht, streifen Wachen mit Gewehren durch die Gebäude und Zelte des Lagers, prüfen, ob sich jemand versteckt hält. Andere patrouillieren um den Pavillon und zählen die Versammelten durch. Wieder ertönen Schüsse aus dem Urwald. Hört ihr das? Fragt Jim. Die Söldner kommen. Das Ende steht bevor. Die Zeit ist abgelaufen. Kinder, stellt euch in zwei Reihen zu meinen Seiten auf. Helfer tragen einen großen Aluminiumbottich herbei, gefüllt mit einem braunen Gebräu. Es schmeckt wie Fruchtsaft, Kinder. Es wird leicht zu schlucken sein. Besänftigt er seine Anhänger. Wenn wir nicht in Frieden leben können, dann lasst uns wenigstens in Frieden sterben. Ein letztes Mal spricht er als Prophet zu seinen Jüngern. Applaus brandet auf. Das Flugzeug mit Ryan werde in den Dschungel stürzen. Dann würden Fallschirmjäger zur Siedlung kommen, die Kinder und Alten foltern und alle abschlachten. Es ist kein feiger Selbstmord, sondern ein revolutionärer Akt des Protestes gegen eine inhumane Welt. So lasst uns gültig gegenüber den Kindern und Alten sein und das Gift nehmen, wie es die alten Griechen taten, und friedlich hinübertreten. Viele der mehr als 900 Menschen im Pavillon sind Jim seit etlichen Jahren gefolgt, über tausende Kilometer. Sie haben Eltern und Freunde verlassen, ihr altes Leben für ihn aufgegeben. Sie haben verinnerlicht, dass sein Wort die Wahrheit ist. Nur ein Sektenmitglied wagt es sich, ihm zu widersetzen, als er fragt, ob jemand anderer Meinung sei. Eine Frau steht auf und tritt an das Mikrofon. Ob es denn keinen Ausweg gäbe? Sie sei noch nicht bereit zu sterben. Und ob nicht wenigstens die Säuglinge es verdienten, zu überleben? Vielmehr noch verdienen sie Frieden, entgegnet ihr Jim. Nach einem kurzen Wortduell, woraufhin ein lauter Schlagabtausch in der Menge entsteht, setzt die Frau sich wieder hin und verstummt. Es war die letzte Chance, die Stimmung zu wenden. Doch sie folgen ihm und jene wenigen, die zweifeln, trauen sich nicht mehr, ihre Stimme zu erheben. Lasst uns etwas Medizin nehmen. Es ist einfach, es wird keine Krämpfe verursachen. Jim drängt die Anhänger mit seinen Worten. Die Kinder sollen zuerst sterben. Helfer haben Limonade namens Fruit Aid in Bottich mit Ziankali vermischt. Verabreichen ihnen einen Becher des Giftes oder bei Verweigerung spritzen sie es mit Injektionsnadeln in den Mund. Bei Kindern dauert es ca. 5 Minuten und sie weinen bitterlich. Während die ersten sterben und sich dabei in Krämpfen winden, treten Frauen und Männer an das Mikrofon und danken Jim Jones für sein Lebenswerk. Dann stellen sich die Erwachsenen in Reihen auf. Bei ihnen braucht das Gift ca. 20 Minuten für die volle Wirkung. Die bewaffneten Aufpasser stehen bereit, jeden zu erschießen, der fliehen will. Dann liegt Stille über Jonestown. Am nächsten Morgen erhält die amerikanische Regierung die erste Nachricht, dass etwas passiert war. Jedoch ist zunächst lediglich von einem Angriff auf Leo Ryan die Rede. Am darauffolgenden Tag wurde sein Tod bestätigt. Doch niemand wusste so genau, wie viele Menschen haben das Leben verloren. Erst dann wird klar, Jim hat seine letzte weiße Nacht durchgeführt. Erste Schätzungen beliefen sich auf 200 bis 300 Tote. Über die nächsten Tage veränderte sich die Zahl konstant. Die endgültige Anzahl von 918 Todesopfern setzt sich aus den 909 Toten in Jonestown, den 5 Getöteten in Port Kaituma und 4 Tempelmitgliedern zusammen, die in Georgetown auf Jones Anweisung hin den Tod gefunden hatten. Mehr als 300 Kinder starben. Während der nächsten 4 Monate versuchten die Behörden, alle Toten zu identifizieren. 409 Menschen davon konnten nie genau zugeordnet werden, darunter 2/3 der Kinder. Nach einer langen Suche nach einem Friedhof, der bereit ist, die Toten angemessen zu bestatten, werden die Leichen der Tempelmitglieder zusammen mit denen von Marceline Jones und deren Kinder Liu und Agnes am 11. Mai 1979 in Oakland in einem Massengrab beigesetzt. Jim Jones' Körper wird eingeäschert. Es gibt Spekulationen, dass er sich das Leben selbst genommen haben soll oder dass seine Krankenschwester Annie Moore ihn tödlich erschoss, bevor sie sich auf die gleiche Weise umbrachte. Während der Weißen Nächte von 1977 und 1978 hatte Jones oft verkündet, er würde im Falle eines revolutionären Selbstmordes zurückbleiben. Schließlich müsse er das Vermächtnis seiner Anhänger in die Welt tragen. Die guyanische und amerikanische Regierung standen unter enormem Druck, einen Sündenbock zu finden. Nach einigen Prozessen werden Chuck Bateman, der bei den Toten in Georgetown mit einem Messer in der Hand gefunden worden war, für 5 Jahre inhaftiert und Larry Layton sitzt bis April 2002, also 18 Jahre, ein. Seine Schwester Deborah lebt bis heute in der Nähe von San Francisco. Mitglieder versuchen zunächst, den People's Temple in San Francisco gemäß seiner ursprünglichen Mission aufrechtzuerhalten. Doch schließlich kam man von diesem Plan ab. Am 26. Januar 1979 wurde der People's Temple offiziell aufgelöst. 1981 sind die Häuser abgebrannt in Jonestown und eine Gedenktafel wurde errichtet. Jonestown steht heute außer der Gedenktafel und einem alten Truck leer. Die Natur hat sich das Gebiet zurückgeholt. Die Ureinwohner meiden den Ort. Inmitten der Hunderte und Aberhunderte von Todesfällen gibt es eine Reihe von Überlebenden in Jonestown. Am Morgen des 18. November 1978, Stunden bevor sich die dramatischen Ereignisse abspielten, ging eine Gruppe von 11 Tempelmitgliedern 35 Meilen, um unter dem Vorwand eines Picknicks zu fliehen. 2 weitere Männer, Stanley Clayton und Odell Rhodes, konnten die bewaffnete Sicherheit durch eine Kombination aus Glück und Täuschung umgehen und flohen ebenfalls durch den Dschungel. 3 der Tempelmitglieder Mike Brooks und die Brüder Tim und Mike Carter wurden von Jim zuvor auf eine Mission geschickt, um der sowjetischen Botschaft einen Koffer mit Geld zu übergeben. Jim hatte Anhänger in Tempelaußenposten in Georgetown und Guyana und Anhänger im Hauptquartier in der Kirche in San Francisco, welche seinen Befehl nicht befolgten und überlebten. Neben den Brüdern Jim Jr. und Timothy, die mit Stefans Basketballteam durch Georgetown gereist waren, hatte auch Jims Sohn Stefan und seine Adoptivtochter Susan überlebt. Sie hatte einige Jahre zuvor Mike Cartney geheiratet, den Sohn der Tempelführerin Patty Cartman. Die beiden waren vor der Auswanderung nach Guyana aus dem Kult ausgestiegen. Eine der bemerkenswertesten Überlebensgeschichten aus Jonestown gehört Hyacinth Thrash, einer älteren afroamerikanischen Frau, die während des ganzen Geschehens in ihrer Kabine schlief. Sie wachte am nächsten Morgen auf und ging zu einem Seniorengebäude, wo sie dann die Leichen entdeckte. In ihren Memoiren The Onliest One Alive, die 1995 veröffentlicht wurden, erinnerte sich Thrash: Es gab all die Toten, die in Taschen gesteckt wurden, Menschen, die ich gekannt und geliebt hatte. Gott weiß, dass ich nie da sein wollte. Ich wollte nie nach Guyana gehen, um zu sterben. Ich hätte nie gedacht, dass Jim so etwas tun würde. Er hat uns im Stich gelassen. Dies war die Geschichte von James Warren Jones. Um dir jetzt deine Bilder aus dem Kopf zu nehmen, erzähle ich dir noch eine Heldentat. Mit einer Schrotflinte betritt ein junger Mann im Mai 2019 die High School im US-Bundesstaat Oregon. Die Schüler fliehen aus den Klassenräumen und rennen um ihr Leben. Sportlehrer Keenan Lowe entdeckt nun den jungen Mann und verhindert auf wunderbare Weise Schlimmeres. Eine Überwachungskamera zeichnet seine Heldentat auf. Der Sportlehrer stürmt nicht auf ihn zu, attackiert ihn nicht. Der Lehrer umarmt den Bewaffneten und redet mit ihm. Der Jugendliche lässt daraufhin von seinem Plan ab. Bei dem jungen Mann, der die Schule stürmen wollte, handelt es sich um einen 19-Jährigen, der sich offenbar aus Liebeskummer das Leben nehmen wollte. Ich würde mich sehr über Rückmeldungen und eine Bewertung freuen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.